Was sagt Neil Armstrong, wenn er einen Witz über den Mond erzählt und niemand lacht?
Ich habe das sogar schon gelesen und ich habe es vergessen. Die Antwort.
Ja, muss man dabei gewesen sein.
Ah ja, genau.
Liebreizend.
Extrem.
Euer ehrlicher Real Talk zu Liebe, Elternsein und Gleichberechtigung mit einer Portion Chaos, viel Herz
und leider immer einem Dad Joke.
Wir sind Sarah
und Steff.
Karma! Das ist fucking Karma!
Ist mir jetzt auch noch nie passiert.
Ja, und das ist dann, was mich ärgert.
Na!
Na!
Ach, Sarah!
Danke für den Witz. Den hat uns eine Hörerin zugeschickt.
Ein Hörer.
Ah, ein Hörer.
Ja.
Stimmt. Und sogar jemand, der auch schon sich geäußert hat zum Hühler.
Echt?
Ja, steht ganz unten in der Mail.
Oh, das habe ich vergessen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall.
Genau. Danke für die ganzen Themen und für die, ich liebe es, wenn mir Witze zugeschickt werden.
Der ist mir zugesendet worden. Ich habe kurz überlegt, stimmt, ob ich, also per E-Mail und die E-Mails landen bei mir. Vielleicht muss man das ergänzen.
Das war mal was anderes, wenn du den Witz am Anfang erzählst.
Ja, schon, oder? Schauen, wie du eigentlich reagieren würdest.
Vielleicht bist du ja nie die Antwort.
Ja.
Können wir probieren.
Können wir mal umdrehen.
Ja.
Sollen wir es bei Podcast am Berg umdrehen? Bei
Speaking
Off. Dass du einen
Witz erzählst, ja?
Speaking Off. In einer guten Woche ist Podcast am Berg am 28.03. in der AXA Malizum. Es gibt nur Tickets.
Ja.
Und
mit dem Code liebreizendextreme.
Du weißt immer noch nicht, wie viel Prozent Rabatt man eigentlich kriegt.
25, fix. Kostet
so,
nur noch 30 Euro dann das Ticket. Mit Berg- und Talfahrt. Ist
aha,
voll geil.
Das letzte Mal, wo ich die gefragt habe, hast du es nicht gewusst.
Ich weiß es genau. 25% Rabatt mit liebreizendextreme.
Mit
E vergessen,
am Ende.
Das Extreme auf Englisch schreiben. Also das E am Ende. Dann kostet das normale Ticket 30 Euro.
Pro Person.
Pro Person.
Mit Berg- und Talfahrt.
Mit Berg- und Talfahrt. Und man kann oben den ganzen Tag so viele Podcasts hören, wie man will. Und am Ende auch mit die Skier fahren.
Und wollt ihr vielleicht auch nochmal veröffentlichen, wann es losgeht? Von der Uhrzeit her?
Ja, am ganzen Tag. Der erste Podcast ist, glaube ich, um 9:45.
Okay.
Ja, und man kann davor mit der Skitour mit uns raufgehen. Die Bergfreundinnen, die Fellgeflüster und ich, wenn die mit die Ski raufgehen. Und ich glaube,
ich mag wieder nicht mit die
dabei.
Ski mit aufgehen.
Ich habe mir schon gedacht, dass du nicht mit die Ski mit aufgehst.
Oder? Ich habe nämlich echt
geh
kurz überlegt.
Geh doch mal mit das mal.
Ach,
aber
dann
das führt uns ja später zum Thema. Ich will dich nicht pushen, du musst selber ja sagen.
Heute wird eine explosive Folge.
Also nur, dass jeder weiß, ich zwinge die Sarah nicht zur Pisten-Skitour. Wenn, dann sagt sie selber ja.
Jetzt sag mal ehrlich, Sarah, weißt du eigentlich, wohin das Wasser fließt, wenn du duschst?
Ja, durch den Gulli halt einfach weg, aber ich hoffe jetzt einfach mal nicht direkt in den Inn.
Genau. Und was passiert mit unserem Müll, nachdem wir den brav trennen zu Hause?
Ja, ich habe da so die Vorstellung, dass der ein schönes zweites Leben bekommt, aber so ganz genau erklären könnte ich es jetzt tatsächlich auch nicht.
Ja, und genau da kommen Kinder ins Spiel, weil Kinder, die stellen einfach solche Fragen, so wie unsere Mädels zu Hause.
Genau, und das macht den Podcast Erklär's mir kinderleicht von der IKB so cool. Da moderieren nämlich Kinder selbst und fragen einfach nach.
Und Expertinnen und Experten erklären dann, wie Energie, Wasser, Wärme oder Recycling wirklich funktionieren. So dass man es kapiert, auch wir Erwachsene.
Neue Staffel, neue Themen, alles rund um Kreisläufe. Also Dinge, die wir wirklich jeden Tag nutzen, aber sehr selten hinterfragen.
Und ich persönlich liebe ja solche Formate, die nicht einfach nur belehren, sondern auch neugierig machen.
Und bei denen man mit Kindern gemeinsam zuhören kann und sich danach denkt, ah, so ist es also.
Ja, der Podcast heißt Erklär's mir kinderleicht und den findet man überall, wo es Podcasts gibt.
Also unbedingt reinhören, abonnieren und gemeinsam schlauer werden. Kinderleicht halt. Na, ich habe wirklich überlegt, aber dann bin ich voll verschwitzt und dann...
Und nachher verschmieren.
Boah, okay, komm, hör auf. Aber ja, ich weiß es noch nicht. Aber auf der anderen Seite ist da voll das komische Gefühl, letztes Jahr mit der Jeans auf die AXA Malizum fahren, das bin ich ja auch gar nicht. Das mag ich gar nicht eigentlich,
ja.
Aber...
Und ich glaube, du schaffst es. Ich will dich nicht pushen, aber ich glaube, du schaffst es.
Steff, hör auf, wirklich. Ich wäre sauer.
Ich werde die Tour planen, ich werde die objektiven Gefahren einschätzen.
Ja, kannst unser Thema für heute vorwegnehmen. Wir hatten gerade echt schon ein kleines Streitgespräch.
Was
hätte
man nicht aufgenommen? Aber ja. Sarah, was hat die beschäftigt?
Mich hat beschäftigt ein sehr trauriger Fakt, aber ich muss es leider erwähnen, dass letzten Samstag in Innsbruck erneut ein Femizid vorgefallen passiert ist. Ich weiß gar nicht, wie man sagt. Also es hat wieder ein Mann seine Freundin umgebracht. Und das Traurige an diesem Fall ist wirklich nur, dass die Frau versucht hat, sich Hilfe zu holen. Also sie hat die Polizei geholt, angerufen, hat den Mann bei der Polizei angezeigt, dass er eben schon öfter gewalttätig war. Und als er eifersüchtig war, hat angeblich auch ihr Handy kontrolliert. Und die Polizei ist dann auch dahin, hat den sogar, so wie ich es jetzt aus Medienberichten aufgenommen habe, mitgenommen, die Daten aufgenommen. Es wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot verhängt. Das heißt, er hätte sich dieser Frau nicht nähern dürfen. Und was ist passiert? Er ist noch von der Polizeistation weggefahren, ist hingefahren und hat sie umgebracht. Und es ist einfach so unglaublich traurig und es macht einfach so zornig, dass wir jetzt, ich weiß nicht, seit Jahren wirklich auch über, weil früher wurde das ja medial als Beziehungsdrama, Eifersuchtsdrama, er hat sie aus Liebe umgebracht oder was das ewig getitelt worden ist und muss wirklich ja, oder was heißt Kompliment, ist jetzt auch, aber.
Ja, zumindest hat sich der Journalismus dazu verändert.
Ja, verändert, aber zumindest die Tiroler Tageszeitung hat wirklich getitelt Femizid in Innsbruck. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich das echt so gelesen habe, weil ansonsten wird es ja irgendwie blumig umschrieben. Und es ist irgendwie traurig, dass man das dann so sogar so hervorheben muss, aber dass es einmal so explizit wirklich als das benannt wird, was es ist. Und dass man einfach schon so lange jetzt drüber spricht und es einfach so viele, ja, tote Frauen und Kinder gibt. Und dass einfach nichts passiert. Dass nichts passiert, dass Frauen einfach versuchen, sich Hilfe zu holen und es einfach nicht hilft. Und das ist wirklich so, boah, es löst so viel in mir aus und es macht so traurig und es lähmt so und es macht so wütend, wo ich mir einfach denke, verdammt, dann sperrt den einfach ein. Warum gibt es dann wieder null Toleranz gegen Gewalt gegen Frauen und Kinder? Dann müssen die echt erstmal in Untersuchungshaft, dass sie einfach niemand mehr was tun können. Und ja, wirklich
mit einem
vielleicht
psychischen
da boah,
Gutachten halt, oder?
Keine
ja,
Ahnung, da fehlt mir die Kompetenz, das jetzt einzuschätzen, aber das kann es einfach nicht sein.
Hat der Fall jetzt irgendwas bewirkt, dass man über sowas nachdenkt? Weil gesetzgebungstechnisch ist es wahrscheinlich einfach so, wie sie es gemacht haben, oder? Sie hat den gemeldet. Er hat ja noch nichts getan, wie immer. Dann
ja,
wäre
er
freilassen
halt
und dann tut er was und dann ist es zu spät.
Ja,
das ist ja das klassische.
Dieses Annäherungs- und Betretungsverbot,
ja,
das bringt halt
das.
Genau
ja.
Gar nichts, weil ja.
Ist, ja,
und
ist ja kein Aufpasser da. Oder,
ja. Ja, und dann, er hat ja sich selber dann auch umgebracht. Also
es
ist einfach.
Ja, es ist einfach komplett gestört. Eben, ich frage mich, wie kann man den sinnlosen Cycle besser machen? So quasi, jemand wird angezeigt, hat aber nur nichts gemacht. Die Frau sieht aber das Potenzial, dass der dazu fähig ist. Es wird aber nichts gemacht, weil Gesetzgebung, du kannst niemanden einsperren, der noch nichts gemacht hat. Und dann macht er was und dann ist
es
zu spät.
Ja, er hat nichts gemacht, Steffi. Er hat ja schon was gemacht. Er hat sie ja schon, sie ist, also ich weiß jetzt die Details nicht da, aber er war gewalttätig in der Beziehung. Das heißt ja nicht,
so,
er hat noch nichts gemacht.
Ach so, ja eben, das weiß ich ja gar nicht. Okay.
Und das hat sie zur Anzeige gebracht und deswegen gab es dann ein Annäherungs- und Betretungsverbot.
Aber
und dann,
der muss ja geahndet werden irgendwie.
Ja,
wenn er schon was
aber das wird dann wahrscheinlich halt einfach bei der Staatsanwalt. Schafft zuerst dann zur Anzeige gebracht, dann wird ermittelt. Dauert ja alles
ja,
unfassbar
keine
lang.
Ahnung. Ja, anscheinend was werden da ein richtiger.
Kann ich ausreden?
Ja, was werden da ein richtiger Umgang mit sowas?
Was ja, Connor, ich habe jetzt nur gehört, dass politisch gerade irgendwie Fußfesseln im Spiel sind. Aber das Traurige ist ja, dass diese Frauen, die das zur Anzeige bringen, die können sich ja nur sicher fühlen, wenn der Mann im Gefängnis sitzt, wenn der eingesperrt ist. Nur dann seien diese Frauen sicher.
Mhm.
Und es wird ja aber einfach auch da schon, was hast nicht geglaubt, aber es werden die Frauen auf jeden Fall nicht geschützt.
Das wäre aber was, oder? Was hast du jetzt gesagt? Mit Fußfessel, dass quasi da die Polizei benachrichtigt wird, wenn sie der in dem Radius
kann halt
nähert.
Auch zu spät
oder?
Sein.
Ja, eben. Ja, ich denke echt gerade nur pragmatisch nach, wie könnte man das überhaupt Regeln.
Dass die in Untersuchungshaft sitzen. Die müssen, ja, dass es wirklich so eine Null-Toleranz gibt gegen Gewalt gegen Frauen. Und dass wirklich Männer, die gewalttätig wären und wo das zur Anzeige gebracht wird, dass die einfach ab dem Zeitpunkt in Untersuchungshaft sitzen. Warum sitzt jemand, der Steuervergehen hat, in Untersuchungshaft, aber jemand, der einfach also häusliche Gewalt daheim verübt, da oder der stalkt, den lasst man draußen frei rumrennen. Und die Frauen sind einfach, also ich versuche mich, und Gott sei Dank kann ich es nicht am eigenen Leib nachfühlen, aber wenn ich mich da hinein versuche zu versetzen, dann ist es ja, mit was für einer Angst musst du leben?
Ja, stell dir mal vor, du hast echt die Angst, der kann jederzeit bei der Tür hereinkommen.
Und er ist ja gekommen und hat sie umgebracht. Und sie hat sich nur probiert, Hilfe zu holen. Und das ist einfach so, es tut mir leid, ich wäre emotional und das macht mich einfach so zornig. Und auch wieder jetzt diskutiert man politisch, wie könnte man denn auf Fußfessel? So, na verdammt nochmal, setz sie in die Zelle. Und wenn Männer wissen, dass sobald sie wirklich die Hand gegen eine Frau oder gegen Kinder erheben, dass sie sitzen, dann ist das mal ein abschreckendes Beispiel. Und ich weiß nicht, wie viele tote Frauen und Kinder braucht es eigentlich nur, dass man irgendwie anfängt zu reagieren. Ich weiß es wirklich nicht. Macht mich zornig.
Traurige wäre, glaube ich, dann werden die Gefängnisse ganz schön überfüllt. Aber es war, glaube ich, ein guter
Punkt. Und gleichzeitig halt wirklich Maßnahmen schaffen, dass man halt den Männern dann auch hilft, dass es Therapie gibt. Es ist ein langwieriger Prozess. Man muss ja irgendwo mal anfangen. Man muss ja irgendwo mal... Ich weiß nicht, aber irgendwie Lösungen dafür finden, dass man sagt, hey, wenn du ein Gewaltproblem hast, es gibt ja Männerberatungsstellen, es gibt ja Hotlines, wo man sagt, hey, ich habe mich gerade nicht unter Kontrolle, ich bin da so zornig, dann versuch dir auch Hilfe zu holen. Aufklärung, Bewusstseinsschaffung, also, aber es kann ja nicht so weitergehen, dass man einfach dann sagt, ja hoppla, wieder Anekdote.
Ich finde, du hast voll recht, da hat man fast schon wieder Mitleid mit Benko, weil mir war lieber 10 solche waren im Gefängnis.
Als wie der fährt auf irgendwelche Yachten noch weiter, dann soll er, okay Gott, aber er bringt ja Gott sei Dank hoffentlich keinen um, oder er ist jetzt auch ein blödes Beispiel, aber der sitzt seit anderthalb Jahren in Untersuchungshaft, aber jemanden, der halt wirklich dann jemanden umbringt und es ist ja davon auszugehen bei vielen Sachen, dass man dann sagen muss, wenn der vorher schon gewalttätig war und sie sich von ihm trennt, dann ist mittlerweile das Muster zu erkennen, dass er noch weitergehen könnte. Ja, es ist wirklich frustrierend und es ist so unfassbar traurig, ja. Und es ist, glaube ich, jetzt habe ich die Zahl vergessen, aber ich glaube, es ist 2026 schon wieder der 6. Femizid, 5. oder 6. Femizid und wir haben März, wir haben Mitte März. Muss man sich mal vorstellen. Und auch was mich auch so ärgert, ist, weil ich jetzt zuerst irgendwie den Journalismus und die Medienberichte gelobt habe, aber dass ja ganz oft dann auch diesen Tätern so diese Bühne geben wird und dass so diese Gefühle der Täter dann plötzlich so im Mittelpunkt stehen. Und das ist so falsch, dieses so, aber er hat sie, also das war ja bei dem Polizisten, der die Freundin, ich glaube, die war ja sogar schwanger, der die dann erwürgt hat und wo dann irgendwie angetitelt worden ist, er hat sie so sehr geliebt, er hat aus Liebe agiert oder niemand agiert aus Liebe, wenn er sie umbringt. Na, das ist einfach so komplett falsch und überhaupt diesen Gefühlen der Täter so viel Raum zu geben und man verschiebt die Debatte einfach komplett von den Opfern weg und das ist einfach so falsch auf so vielen Ebenen. Ah,
du musst wieder das sagen, was die Pellico gesagt hat. So heißt ja ihr Buch, gell?
Die Scham muss die Seite wechseln. Ja, in dem Fall.
Ja, immer. Anders geht es ja nicht. Eben, du kannst ja nicht sagen, er hat aus Eifersucht, na, suggeriert man ja schon, man soll mit einem Mitleid haben, weil er eifersüchtig war.
Ja,
soll
der Arme. Und dann vielleicht nur so, vielleicht hat sie ja wirklich was mit einem anderen gehabt. Dann ist sie ja vielleicht da selber schuld.
Ja, man kann sagen, fuck.
Also.
Ja. Okay.
Ich weiß gar nicht, ich kann mich ja gar nicht zu tief damit befassen.
Man muss dranbleiben, du musst weiterhin, alle müssen weiterhin über die Themen reden. Wie du sagst, es kommt schon langsam bei den Medien an, im Journalismus. Es wird schon anders über sowas berichtet wie vor 10 Jahren. Ist auch eine gute Entwicklung. Auch wenn es jetzt nichts hilft in dem Fall.
Mhm.
Ja.
Ich bin halt überhaupt grumpy.
Ja.
Sorry.
Ich weiß. Ich hab's am eigenen Leib schon mitgekriegt.
Ich bin so unglaublich müde. Ich bin halt wieder in der Früh aufgestanden zum Training und ich weiß nicht, da. Ich glaube, ich muss mich später, aber ich muss ja die Kinder dann abholen. Ich bin echt so geschafft. Es ist aber
auch nie, grad, was mich beschäftigt hat.
Es ist gerade irgendwie so viel los und auch so viel im Umfeld nur und ja. Aber ja, Steff, was hat die beschäftigt?
Irgendwas, was vielleicht alle Probleme, die man halt jeden Tag so hat und die die Welt hat, vielleicht ein bisschen in Perspektive setzt und relativiert. Stell dir mal vor, in 100 Jahren von jetzt wird sich kein Mensch mehr an uns erinnern. Stell dir mal vor, denk du mal 100 Jahre zurück, das ist dein Großmama, Großvater, Großgroß.
Oma, ja.
Genau, also nur eins davor, das du einfach gar nicht kennst. Mhm. Über die weißt du nichts, vielleicht hast du mal ein Foto gesehen. Und stell dir vor, in 100 Jahren, wenn du ein Haus gebaut hast, das wird vielleicht schon zusammengefallen sein oder rostig. Wenn du Kinder gekriegt hast, die sind vielleicht dann auch schon gestorben. Also setz das mal ab und zu so in Relation und denk da einfach nur, fuck it, ich lebe jetzt. Mhm. Kann man einfach nicht oft genug sagen, finde ich.
Das ist dein beschäftigt?
Ja.
Ja. Ich finde,
das ist mein beschäftigt. Dass 99% deiner Gedanken und auch die Schauer-Thoughts, die man oft hat, oder die Ängste, so unbegründet sind, weil die Szenarien, die du in deinem Kopf hast, nie eintreten werden. 99% wahrscheinlich nicht. Deshalb, ich weiß, es ist einfach gesagt, man adaptiert sich ja selber auf, man ist ja ständig irgendwie dann doch wieder im Hamsterrad, aber stell dir einfach vor, in 100 Jahren interessiert keinen Menschen, was du jetzt gerade hast.
Mhm.
Einen. Also kannst du was Positives für dich selber da, das beeinflusst dein Umfeld positiv, dich selber und das ist gut.
Wenn ich das so in Relation setze, dann ermutigt es mich eigentlich wirklich an dieses, dass ich mir denke, ja Kim, also wovor hast du Angst? Mach ja, einfach, genau. Was soll schon passieren? So dieses,
muss ich mir auch ständig einreden, damit ich es überhaupt tue, was Neues.
Du dir, wirklich?
Ja, ich mir, ja voll.
Überrascht mich jetzt.
Voll, muss ich mir oft sagen. Fuck it.
Ja, ist eh so, dieses, ja. Ja. Und man weiß ja einfach auch nicht, wie sich alles entwickelt. Das denke ich mir jetzt halt einfach nur.
Oder auch in dem Kontext, was ich, wenn wir später wieder zu dem Thema kommen, Gletscher. Ich habe einfach auch gelesen, in 30 Jahren gibt es die ganzen österreichischen Gletscher nicht mehr. Mhm. Stell dir das mal vor. Wir haben nur einen Alpinkurs gemacht mit Hochtouren, wo man lernt, wie man Spaltenbergung wieder aus der Situation rauskriegt. Es wird keine Spaltenbergung mehr geben in 50 Jahren bei uns in die Berge, weil es keine Spalten mehr gibt.
Aber in 30 Jahren bist du fast 70, Steff.
Ja, ich weiß. Eben, also in 100 Jahren redet keiner mehr über eine Spaltenbergung wahrscheinlich.
Mhm.
Weißt du, Dinge.
Ich habe auch so war das ein Video? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es um Sam Altman, der CEO von OpenAI, also ChatGPT. Und der hat so ein Keynote, so eine Rede gehalten, eben darüber, wie sich unsere Gesellschaft entwickeln wird in Zeiten von KI. Und ich glaube, es gab da eine Animation dazu, dass eben, ich glaube, es war auch so das Bild, was er gezeichnet hat, in 100 Jahren, wie wird unsere Gesellschaft, unsere Zivilisation ausschauen und dass die Leute, die in 100 Jahren leben, uns als komplett rückschrittlich ansehen werden.
Steinzeit.
Genau, die werden, der Steinzeit, aber die werden dann halt auch noch sagen, was? Damals ist man nur selber mit dem Auto gefahren, so, damals haben, was, die sind alle vor Handys geklebt, weil dann ist wahrscheinlich, ist man so verbunden und ist es so alles, und auch mit Drohnen, dass das selbstfliegende Drohnen habe ich dann leider so irgendwie gesehen. Also wirklich wie in so einem Film und da habe ich mir gedacht, ja, das stimmt. Und wenn man jetzt, wir schauen ja auch gerade Bridgerton und das spielt ja wahrscheinlich, ich glaube, ist das irgendwie bekannt oder in der Serie wird es, glaube ich, nie so thematisiert, wann es genau spielt, aber es ist schon so jetzt vor so 100 Jahren ungefähr, oder, wird es gespielt haben.
No, früher.
1800 irgendwas. Viel
früher, oder?
Na, viel früher nicht
sicher, da gibt es ja noch nicht mehr Autos, die fahren alle mit der Kutsche.
Ja, die fahren mit der Kutsche. Ja, aber vor gut 100 Jahren ist doch auch fast alles noch, oder viel mit Kutsche, oder? 100 Jahre
war der Erste Weltkrieg mit Flieger. Also.
Ja, aber ist man da, da hat noch nicht jeder ein eigenes Auto gehabt, da war Outdoor Luxusgut, oder?
Ja, die haben doch kurz Strom erfunden in der Bridgerton. Wann gibt es Strom? 1800 irgendwas? Ja, 200-300 Jahre sollte schon her sein, klar.
Ja, aber auf jeden Fall, wenn man dann so, und man denkt sich, das ist alles so weit weg, aber eigentlich ja dann ist es irgendwie, oder 100 Jahre, das sind jetzt irgendwie so 2-3 Generationen vor uns, ist nicht so weit weg dann auch.
Ja, weißt du, was jetzt so crazy ist? Der Fortschritt der Menschheit ist ja da wo wir sehen gerade, eigentlich auch so exponentiell. Was, das ist ja ganz lang wenig passiert, oder? Vom Feuer bis zum Rad, bis zum Motor, so stetig dahin und so die letzten 100 Jahre ja komplett gestört.
Mhm.
Und wenn das 100 Jahre noch vorausdenkst und also, wie sagt man, exponentielle
Entwicklung,
einen exponentiellen Graphen im Kopf hast, dann kannst du dir vorstellen, wie es in 100 Jahren ausschaut. Aber vielleicht lachen sie über uns, ja, warum wir, wir ergonomische Probleme gehabt mit unseren Rücken, weil wir ständig vor einem Bildschirm waren oder wieso sind die kurzsichtig geworden? Was sind die, das wird denen steinzeitmäßig vorkommen.
Ja,
vielleicht.
So, das war ein voll interessanter Gedanke. Ja. Und auch eben, es war dann so eine Animation dabei mit diesen selbstfliegenden Drohnen und so. Und dann, ja, oder auch eben früher, wer war das sogar, Henry Ford, der dann gesagt hat, es braucht irgendwie ja jeder eigenes Auto. Und dann haben sie gesagt, ja, aber wer soll denn die Autos fahren?
Ja.
Und dann, wissen wir, gesagt hat, naja, am Ende wird jeder selber das fahren können. Aber da hat es ja Ausbildungen dafür gegeben, dass jemand dann ein Chauffeur ist.
Die haben gemeint, jeder braucht einen Chauffeur. Ja,
ja, genau so. Aber es gibt ja nicht so viele Chauffeure. Und dann, naja gut, jeder macht halt selber seinen Führerschein. Und so wird es halt auch so sein, dass man sagt, wie, ihr seid selber mit die Autos gefahren, das geht ja automatisch. Ja. Und so. Ja, keine Ahnung, also ganz, ganz interessantes Gedanken. Ja,
alle Bereiche, Gedankensprung, was Medizin und so betrifft, ich glaube, das ist crazy. Ja. Ich höre gerade so ein Buch vom Eschbach, Die Abschaffung des Todes. Da geht es quasi darum, wie sie den Code geknackt haben mit Nanomedizin, wie man die Zellen unendlich am Leben hält.
Das wird, glaube ich, aber nie passieren.
Ich hoffe nicht.
Glaubst du, dass das irgendwann
mal? Nicht. Da geht es darum, quasi, wie man das Gehirn uploadet in der Cloud quasi. Wie schafft man es, deine Millionen Synapsen, die ja alle Informationen tragen, das passiert ja langsamer als wie eine Lichtgeschwindigkeit, also eine Übertragung. Deshalb ist es ja technisch vielleicht irgendwann möglich. Aber was ist dann? Was ist da geht es eigentlich die ganze Zeit darum, was ist ein Bewusstsein?
Mhm.
Weil wenn du quasi dein Gehirn kopieren könntest und das lebt in einem Computer, sagen wir mal rein technisch, es wäre möglich und du steuerst mit dem Hirn eine Computerhand oder vielleicht eine organische Hand, du hast einen neuen Körper, was ist trotzdem dein Bewusstsein? Was ist das?
Mhm.
Das ist so die crazy die philosophische Frage.
Das ist die Seele.
Ja, manche nennen es Seele, manche nennen es Bewusstsein. Mhm. Keiner wird je wahrscheinlich auf diese Antwort haben.
Vielleicht ja doch.
Jeder kann glauben, was er will.
Hast du eine Beobachtung?
Ja. Ich frage mich manchmal, wie kann man so selbstbewusst sein, wie manche Menschen in meinem Umfeld und wenn sie ans Telefon gehen, so dann, als waren sie gerade allein, aber es hören eigentlich 10 Leute mit.
Ich weiß, wen du meinst.
Und jeder weiß, um was es geht. Also ich kann das nicht. Ich glaube, ich habe jetzt so allgemein auch kein schlechtes Selbstbewusstsein, aber sobald
echt,
ich telefoniere...
Das ist ja eine neue Beobachtung.
Aber sobald ich telefoniere, ich will sofort in ein Auto, in einem Raum, wo mich keiner hört. Ich mag das nicht.
Du bist so awkward, wenn du telefonierst.
Ich mag nicht.
Also außer du bist ganz allein, dann kannst du du selber sein. Aber sobald irgendwie auch nur annähernde Person in der Nähe ist, dann kann ich das an deiner Stimme hören.
Ja, weil wenn dann will ich, dass die Person, die zuhört, das ganze Gespräch davon teil ist oder sie soll weggehen.
Weißt du das nur, dass... Am Anfang, also wir hatten ja unsere Podcast-OGs und die so in unserer Community schon länger dabei sind, kennen ja unsere Kennenlern-Geschichte bestimmt. Nur, aber dass wir ja so eine lange Dating-Phase haben und ich weiß, dass ich telefoniere ja prinzipiell eigentlich gern.
Boah,
zumindest
ja,
mit Menschen
so
in meinem
viel.
Umfeld. Und ich hatte so Überwindung, die anzurufen, weil du ja, entweder bist du eh schon mal nicht drangegangen oder hast dann nur irgendwas geschrieben. Also ich hatte richtig Angst, die anzurufen immer, weil...
Na, ich bin aber mittlerweile, Entschuldigung, beruflich
der... Du hast mich nie angerufen.
Ich bin mittlerweile auch beruflich der einfach so Meetings und dir Calls einfach abkürzt, weil mir geht so auf die Eier, was die Leute immer... Jeder verzählt von seinem Wochenende und ja, cool.
Ja.
Das ist cool, wenn wir uns persönlich treffen und mir einen Kaffee trinken, dann voll gern. Aber wenn dir scheiß Calls... Ist mir das wurscht. Ich sag dann, hey cool, geht's euch alle gut? DDD, 5 Punkte. Und so ein Call, mittlerweile ist der bei uns kürzer wie eine halbe Stunde, wo man früher 1,5 Stunden für so einen scheiß Call. Entschuldigung, das ist ein Schimpf. Aber das ist nicht nötig.
Ja.
Und das gleiche bei einem Telefonat. du bist irgendwo anders, sag mir die Punkte, worum es geht. Oder
da
wir treffen
aber
uns.
Aber auch eine Beobachtung, ich muss es jetzt aussprechen, aber das ist leider auch ganz oft so, wir arbeiten, also ich arbeite ja auch viel auch dann mit Unternehmen zusammen und in Unternehmen sitzen halt dann oft auch Menschen, die einfach eine fixe Anstellung haben und bitte nicht falsch verstehen oder wertend verstehen, aber das ist oft so, dass wenn ich weiß, ich habe einfach meine Arbeitszeit von, keine Ahnung, 8 bis 17 Uhr und dann ist mir das ja prinzipiell manchmal eigentlich auch wurscht, dann füllt halt auch so ein Call oder auch so ein Termin meinen Tag.
Dann macht und man dann, zuerst einen Call zum Call.
Na, aber da ist es mir auch schon oft aufgefallen, dass es denen dann öfter egal ist, wenn sich das jetzt in die Länge zieht. Und so als wenn man selbstständig ist oder Freelancer und wenn man halt weiß, ich habe halt nur dieses Zeitfenster und in diesem Zeitfenster muss ich die und die To-Dos wirklich erledigen, dann ist es manchmal was anders und dann ist man ab und zu voll genervt. Also das ist jetzt ja nicht bei, ich rede jetzt wieder sehr von Schubladen, das ist nicht bei allen Angestellten so, aber die Beobachtung habe ich des Öfteren gemacht, dass Menschen, die einfach in einer fixen Anstellung sind, dass denen das dann einfach egal ist und dann geht es, wie du sagst, die erste halbe Stunde wirklich so, wo jeder war, wie es Wochenende war, wie es Wetter ist, was man gegessen hat.
Ich kenne aber zum Glück auch viele Leute, die sind in einer fixen Anstellung und haben die gleiche Einstellung wie ich, was das betrifft. Die wissen auch, was die vielleicht haben es gleichzeitig, entweder können sie früher heimgehen, wenn sie einfach ihre Sachen früher schaffen.
Ja,
es ist ja zum Glück nicht mehr so in allen Unternehmen, egal ob selbstständig oder angestellt, dass du einfach eine Zeit absitzt, sondern eher musst du deine Tasks erfüllen.
Nein, voll, aber wir haben auch so ein, zwei Beispiele irgendwie, wo wir dann wissen, so man muss sich eigentlich die halbe Stunde extra vorher einplanen, weil...
Ja. Voll, nur um das entgegenzuwirken, ich kenne auch Selbstständige, die nicht aufhören zu labern in einem Call. Also,
ja, okay, du hast da wieder recht. Ja.
Hey, bitte... Ich brauche die drei Infos von dir und ich muss dann weiter. Ich bin jetzt mittlerweile echt manchmal der,
unhöflich,
der ein bisschen Unruhe einbringt oder unhöflich wirkt dann.
Ja, oder jetzt vor kurzem habe ich die auch beobachtet. Das war nämlich aus dem Homeoffice und ich war irgendwie in der Nähe und habe irgendwas gemacht. Und hast du zu mir gesagt, ah, du hast um 13 Uhr jetzt noch einen Call. Und dann denke ich mir schon so die ganze Zeit, du hast die Kopfhörer, glaube ich, aufgehabt, also ich habe ja nichts gehört, aber du hast nichts gesagt. Du warst die ganze Zeit nur auf stumm und irgendwann habe ich die dann gefragt, so, bist du jetzt eigentlich im Call oder nicht? Und hast du gesagt, ja, aber du hörst nur zu, weil irgendwie wird so viel geredet und du hast die jetzt eh schon wie ausgeklinkt.
Ja, eben, genau. Das sind dann die sinnlosen Calls.
Ja. Aber manchmal sind so Calls ja wichtig, weil darüber schafft man ja gewisse Bindung. Also wenn man nur dieses abarbeitet, dann verliert man ja manchmal so ein bisschen das Persönliche. Das Persönliche, also diese Relation, ob es jetzt zu Kunden ist oder egal in welchem Kontext, sind manchmal ja voll wichtig und Basis für die Zusammenarbeit. Deswegen ist da ein gutes Mittelmaß auch nicht so
und
verkehrt.
Das soll man ja eher meiner Meinung nach regelmäßig dann echte Treffen vereinbaren.
Das ist aber manchmal halt einfach aufgrund der Distanz nicht möglich zum Beispiel.
Aber es ist trotzdem wichtig, finde ich.
Ist es, aber zum Beispiel mein Management sitzt in Wien. Und wir haben einmal in der Woche einen Show fix und wir reden am Anfang auch immer relativ, jetzt fällt es mir auf, dass sie euch einmal fragt, wie es so geht und dann schüttet die erstmal mein Herz aus.
Ist ja okay.
Und sie wird
vielleicht
sich wahrscheinlich dann auch denken, so, eigentlich hätte ich vier Punkte, die hätten wir wahrscheinlich auch in 10 Minuten erledigt.
Es kommt ja drauf an, worum es geht. Ich meine, da beim Management bei dir geht es ja auch ein bisschen drum.
Aber sie gibt mir dadurch ein wahnsinnig gutes Gefühl und das geht es ja dann auch wieder. Wahrscheinlich denkt sie sich danach so, hätte ich mir jetzt auch nicht anhören müssen.
Die labert man wieder voll.
Aber ich frage dann zumindest auch immer, also ich versuche die Gegenfrage zu stellen, also dass wenn mich jemand fragt und die dann schon sehr viel von mir erzählt, dass ich dann auch sage, hey, wie geht's denn dir?
Ich muss ja auch sagen, ich rede ja auch gern mit Leid, also ich mag ja auch gern Smalltalk machen.
Du hörst
machen.
Ja auch gern selber reden.
Sagt die
ich höre mich auch gern selber reden.
70% Redeanteil in unserem Podcast hat.
Boah, es ist gar nicht
80,
so viel.
80, glaube ich.
Ich habe auf jeden Fall auch eine Beobachtung. Und zwar habe ich
noch gar nicht gefragt.
Ist mir egal, ich rede jetzt einfach. Ich nehme mir das Recht herauszureden in meinem Podcast, der zur Hälfte mir gehört.
Ich wollte sagen, in unserem Podcast, der zur
in
Hälfte
meinem
dir
Podcast.
Gehört. Aber es braucht immer ein Ja von beiden. Okay, du darfst jetzt.
Du brauchst die Themen, die ich gerade thematisiere, nicht ins Lächerliche ziehen.
Bitte.
Also, und zwar eine Frage an dich eigentlich, beziehungsweise eine Beobachtung. Und ich habe mir gedacht, das stimmt. Das ist eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten. Und zwar war das ein Mann, ein Amerikaner, der gesagt hat, er hat eben so, ich glaube, wie in unserem Alter, so zwischen 5 und 7 oder so, war die Tochter. Und er hat gesagt, wenn das Mädel halt aufs Klo muss, auf welches Klo geht man als Mann, wenn man mit seiner Tochter aufs Klo gehen will in einem Lokal? Sag du mal, in welches würdest du jetzt gehen?
Kann ich ganz leicht beantworten. Meistens gehe ich aufs Männerklo,
ja,
weil wenn viel los ist, ist da immer nichts los.
Mhm.
Und dann gehe ich aber in so eine Tür rein und schnell an die Pissoirs vorbei. Wenn da keiner ist, eh kein Problem. Und sonst gehe ich immer in das Klo, wo halt nur eine extra Tür ist.
Ja.
Ja.
Aber
finde ich irgendwie angenehmer, glaube ich, den Frauen gegenüber.
Für dich ist es angenehmer, aber eigentlich, er hat es nämlich anders.
Du meinst wegen die Kids?
Genau.
Da kommt auch das Alter im Spiel. Also bis jetzt, wo sie 15, war das nie ein Thema. Das kommt bestimmt jetzt dann.
Ja, ich fand es interessant, was er gesagt hat. Er hat gesagt, er geht immer mit ihr aufs Damenklo und geht dann rein und sagt, hi, so quasi, er ist jetzt da als Mann, er geht mit seiner Tochter aufs Klo, damit halt die Frauen, die drinnen sein, vorgewarnt sein. Geht dann mit ihr in der Kabine natürlich, ist ja am Damenklo so. Und geht dann wieder raus und sagt dann aber auch wieder, er erklärt sich quasi.
Ja.
Aber weil er die Tochter aufs Klo geht, soll er die Tochter eigentlich im richtigen Gender sein. Also wenn es keine genderneutralen Toiletten eben gibt.
Okay, das habe ich noch nie so.
Und ich habe mir dann auch gedacht, eigentlich schon, weil dieses kleine Mädchen, das sonst bei den Männern ist, ist ja auch eigentlich wieder in einem sehr ungeschützten Raum. Klar wird sie beschützt durch den Papa, aber sie ist eigentlich da, wo sie nicht unter Anführungszeichen hingehört. So, ich fand es eine interessante Beobachtung.
Boah,
und in die Kommentare
ja,
war es auch sehr oft, dass halt viele gesagt haben, sie finden eben auch, dass das eigentlich richtig ist, dass er mit dem Mädchen halt dann auf die Damentoilette geht. Aber halt natürlich dieses, die anderen Frauen, die dann dort sind, vorzuwarnen, dass er als Mann jetzt da quasi auch den Bereich betritt. Aber da habe ich gedacht, das wäre vielleicht sogar eine spannende Umfrage, die man und wo ihr gern Bezug nehmen könnt, wie man das sieht. Also, was machst du jetzt? Hast du das jetzt aufgeschrieben?
Das war cool. Real oder die Umfrage für dich sogar.
Mhm.
Voll coole Beobachtung. Habe ich noch nie hinterfragt.
Mhm.
Muss ich vielleicht hinterfragen, dass.
Und ich habe auch so das Gefühl gehabt, wie du sagst, jetzt seien sie nur 5, aber natürlich, sie interessieren sich ja auch für Geschlechtsteile, kennen die Unterschiede, wir reden mit ihnen auch darüber.
Mhm.
Und das ist natürlich eigentlich für dieses 5-jährige Mädel irgendwie gerade so an diesem Pissoir vorbeizugehen, vielleicht jetzt.
Stimmt.
Gar kein, also safe ist jetzt ein großes, aber was ich meine, so einfach das Gefühl, dass sie da gar nicht hin muss und dass man sie dem eigentlich nicht aussetzen muss.
Ja. Oft so. War es so, es sind Klos in irgendwelche Gasthäuser, wo gar nichts los ist. Und dann habe ich sie innen aufs Klo gesetzt quasi, dann waren sie da am Klo. Und dann habe ich gesagt, warte jetzt nur beim Waschbecken, und dann bin ich nur beim Pissoir aufs Klo gegangen und dann sind wir wieder zusammen aus. Es ist ja auch irgendwie was Normales. Jetzt ist eben die Frage, wenn da fremde Männer stehen, das habe ich immer so getimt, dass sie das nicht gespießt hat. Dann bin ich entweder da rein und dann schnell raus. Das ist eine gute Frage.
Mhm.
Und stellt man da dann wieder quasi das Wohl seines Kindes über das Wohl der anderen Frauen in dem Klo, weil die fühlen sich vielleicht kurz mal komisch, auch wenn sich er erklärt. Aber wenn ein Mann reinkommt ins Damenklo, ein erwachsener Mann, denken sie die Frauen vielleicht im ersten Moment wieder, wie du ja einmal sagst, da denkt man, ah, was tut er da? Ah, okay, er erklärt sich jetzt, passt. Aber man hat kurz vielleicht so einen Schockmoment, unter Anführungszeichen, weiß ich nicht. Bewertest du dann selber das Wohl deiner Tochter höher als das Wohl der fremden Frauen?
Das ist ja eben die Frage, und da kommt es ja immer auf das Wie drauf an, finde ich. Weil wenn der Mann sehr rücksichtsvoll an der Tür, bevor er eintritt oder halt beim Eintreten sagt, hi, ich bin da als Mann, ich gehe jetzt mit meiner Tochter aufs WC, ich wollte nur Bescheid geben, dann, und es macht ja auch jeder sein Geschäft sozusagen, oder ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, oder halt, man geht ja aufs Klo auch hinter verschlossenen Türen, aber dass man dann halt weiß, ah, okay, da ist jetzt auch ein Mann irgendwie am WC, dann ist es ja wie dieses, es geht ein Mann hinter mir auf der Straße, aber der wechselt die Straßenseite im Dunkeln und signalisiert dann mit mir, dass ich einfach in Sicherheit bin, dass er mir nichts tut und dass ja, ich mir keine Gedanken machen muss. Und dann ist es ja wieder voll was anderes. Komisch würde ich es finden, wenn einfach einer so plump irgendwie reingeht. Ja, voll, also er hat es voll klar schön erklärt und hat gesagt, und wenn er dann eben hört, dass er beim Rausgehen, dann sagt er es wieder und sagt, hi, ich bin mit meiner Tochter da gerade auf dem WC. Und er geht dann raus und wascht sich nur die Hände und geht mit ihr dann wieder raus. Und dann finde ich es voll zuvorkommend und dann hat man ja, also muss ich jetzt von mir sprechen, aber vielleicht sehe ich das auch falsch, dann hätte ihr als Frau überhaupt kein Problem damit, dass ein Mann da jetzt gerade auf diesem WC ist. Komisch ist es halt, wenn man sich diesen Raum einfach nimmt, so klar, ungefragt. Ja. Dann denkt man sich, hä, was, aber du hast da nichts zu suchen, was machst du da gerade?
Das ist voll cool, habe ich noch nie reflektiert. Ja, vielleicht frage ich einfach nächstes Mal unsere Mädels, wo wollen sie hingehen?
Ja, aber ich fände es eigentlich jetzt gerade so, wo sie jetzt älter werden, richtig, ich würde deshalb eh nur nachgedacht, eben, dass sie einfach auf das WC gehen, das zu ihrem Geschlecht sozusagen ja abpasst. Mhm. Außer es gibt eben genderneutrale WCs.
Das war eigentlich sowieso das Coole, wenn es einfach alles Kojen gibt, da kann jeder reingehen und heraus wird Hände gewaschen. Aber ja, ist natürlich oft infrastrukturmäßig vielleicht nicht das Einfachste.
Mhm.
Ja, spannend.
Ja.
Coole Beobachtung, habe ich noch nie hinterfragt, wie ich das mache. Immer nur einfach nach Gefühl, ich bin auch schon in Frauenklos gegangen. Auch früher, weil da oft die Wickeltische waren.
Ja.
Dann hat man da immer ins Frauenklo gehen müssen.
Ich meine, wir haben jetzt keinen, also wir haben ja keinen Sohn, sondern wir haben ja Töchter. Das heißt, ich war noch nie damit konfrontiert. Aber würde ich dann mit meinem Sohn in ein Herrenklo gehen? Oder eben,
das ist die gleiche Frage umgekehrt.
Genau.
Ja.
Weil für mich als Frau, ich finde es wahnsinnig unangenehm, auf ein Männerklo zu gehen, wenn vor allen Dingen Männer drin sind und die irgendwie am Pissoir sein. Dann würde ich mir als Frau, auch wenn ich mit meinem Sohn, also wenn ich mich jetzt da reinversetzen versuche.
Auch wenn es einfach die Rolle umgekehrt ist, ist es am Ende doch nicht das Gleiche.
Ja, oder? Und eben, wie gesagt, der Mann, der mit seiner Tochter reingeht, dringt der dann nicht doch wieder auch in einen Bereich von anderen Frauen, wo man dann eigentlich
unbedingt einen Mann. Keine Ahnung.
Schwierig, gell?
Ja, voll.
Ja, ich fand's auch. Ja. Also habe ich gedacht, das könnte man mal im Podcast diskutieren.
Coole Beobachtung. Wie oft man Sachen einfach macht und nie hinterfragt. So, Sarah, du hast aber noch...
Ich habe eine Bezugnahme.
Ach so. Zu?
Und zwar eine Bezugnahme zu unserer ich bin so müde, dass mir die Worte halt nicht einfallen. Auf jeden Fall eine Nachricht bezüglich der Demo von vorletzter Woche, über die wir erzählt haben. Da gab es in Innsbruck diese Pro-Life, Pro-Choice-Demos und wir sind zufällig da irgendwie reingeraten und waren aber auch verwundert über dieses riesige Polizeiaufgebot, das einfach von sehr früh am Vormittag vor Ort war und ich habe dann aufgrund einer Nachricht aber auch aufgrund meiner eigenen Gefühle eben auch gesagt, ich fand es unheimlich und auch, dass sich die Polizei nicht so richtig erklärt hat. Und jetzt gibt es eine Nachricht dazu, die würde ich gern kurz vorlesen.
Bitte.
Hi Sarah, hab gerade den Podcast gehört und dass du meine Nachricht wegen der Demo erwähnt hast und dann ist dir der Stefan so drüber gefahren, wollte nur sagen, ich stimme dir zu, das hat nichts mit Schlechtmachen zu tun, ich finde es kommt auch nicht so rüber bei dir, aber bei so einem Aufgebot müsste, finde ich, die Polizei tatsächlich informieren. Es traut sich nicht jeder, die Polizei zu fragen, vor allem wenn man eventuell generell schon Angst hat vor der Situation. Menschen sind da unterschiedlich. Dann sind wir in Innsbruck voller Touristen in der Innenstadt, da ist eventuell eine Sprachbarriere auch noch. Und die Polizei hatte einen Wagen mit Digitalaufschrift dabei, da ist dann später Bild- und Tonaufzeichnungen gemäß Paragraf irgendwas draufgestanden.
Ja.
Stimmt, das habe ich auch gelesen. Mhm. Da hätte man, bevor der Demonstrationszug angekommen ist, dann schon mal den schon mal einschalten und kurz draufschreiben können, angemeldete Demo oder so. Hätte jeder gesehen, also so schwierig wäre das nun nicht gewesen und hätte vielen Leuten geholfen. Und ich muss auch noch eine Beobachtung von heute, das passt auch so super zu diesem Thema, ich werde immer wahnsinnig nervös. Also heute war es so, ich war in der Früh eben im Training und bin dann, es war super für Verkehr, bin dann eben wieder zurück heimgefahren und da war halt wie so zur roten Ampel hin, halt so ein bisschen Stau. Und dann sind zwei Polizisten beim Zebrastreifen beim Fußübergang gestanden und ich kann ja wirklich Distanzen, ich versuche wirklich vorausschauen zu fahren, aber ich kann Distanzen manchmal einfach nicht einschätzen. Und dann habe ich so überlegt, rolle ich jetzt nur vor bis zum nächsten Auto oder warte ich quasi vorm Zebrastreifen? Also ich hatte mir wirklich die Gedanken gemacht und habe gedacht, das geht sich glaube ich aus, ich rolle einfach nur drüber. was ist natürlich passiert? Ich bin komplett auf dem Gehweg gestanden.
Auf dem Zebrastreifen.
Auf dem Zebrastreifen. Also nicht auf dem Gehweg, auf dem Zebrastreifen, genau. Und der Polizist ist dann halt so, hat's gesehen, hat mich angeschaut und dann ist er halt wirklich rübergekommen. In dem Moment, wo ich sehe, der bewegt sich jetzt wahrscheinlich auf mein Auto zu, gebe mein Puls auf 200 rauf. Ich habe Herzrasen, sehe das, dann deutet er schon so, der war sicher, der war jünger als ich. Er war super höflich, er war super zuvorkommend, er hat es überhaupt nicht ungut gemacht. Ich habe dann das Fenster runtergelassen und ich sage, ich wusste, was kommt. Und dann hat er nur so gesagt, ja, wäre super bei so fließendem Verkehr, wenn man halt einfach den Zebrastreifen, den Fußübergang frei halten. Und dann habe ich eh gleich gesagt, ja, wollte ich eigentlich. Aber ich habe gedacht, das geht sich von der Distanz her aus. Also ja, bitte einfach vorausschauender fahren.
Eh nett.
So, er hat mich sehr nett ermahnt. Aber bei mir ist sofort, ich weiß nicht, da passiert irgendwas in mir. Und so ist es auch mit diesem Polizeiaufgebot damals in der Innenstadt gewesen. Ich finde es einfach wahnsinnig unheimlich. Und mir kostet es voll Überwindung, weil du ja gesagt hast, ich kann auch zum Polizisten oder zur Polizistin hingehen, aber hätte mir auch wahnsinnig viel Überwindung gekostet.
Ja.
Also deswegen finde ich auch, danke für die Nachricht, ganz kurz noch, danke für die Nachricht und auch das nochmal, das Bestätigen meiner Gefühle, weil ich finde auch, sie haben eben genau diesen fetten Polizeiwagen stehen gehabt mit dieser Laufschrift und da hätte man einfach drüber schreiben können und informieren können, weil in heutigen Zeiten, wo auch wirklich Kriegssituationen und so weiter nicht weit weg sind, wo auch geflüchtete Menschen bei uns leben, kann sowas einfach viel auslösen und kann sowas viel Stress bedeuten. Und wenn man dem vorbeugen kann, warum nicht da auch auf Menschen Rücksicht nehmen und einfach drüber schreiben, eben wie sie geschrieben hat, angemeldete Demo. Also ich bin da auch zu 100% bei ihr, dass es eigentlich die Pflicht der Polizei ist, über die Situation zu informieren.
Ich verstehe es. Ich denke mal, manchmal, die Polizei hat ja eigentlich die Aufgabe, auch neutral zu sein, indem sie vielleicht wieder sagen, lass mich mal ausreden, du holst schon wieder aus.
Ich hol schon wieder Luft.
Die haben die Aufgabe, neutral zu sein. Und wenn sie aber aufrufen und sagen, was da stattfindet, dann schürt man.
Ich rufe ja nicht auf.
Ja, auch wenn da nur steht, heute Demo, dann bringt man wieder viel mehr Leute vielleicht dazu, welche Demo denn wieder? Will man viele Leute auf der Demo? Das ist ja die andere Frage. Die Polizei ist ja nicht dafür da, um zu schauen, dass so viel wie möglich zu einer Demo gehen, egal ob pro oder anti.
Also sorry.
Da
muss ich kurz einhaken, Steffen.
Wenn jetzt da irgendein Politiker durch den Ort fährt oder mit der Polizeiwache und so. Was
ja, das ist ja ganz was anderes.
Da steht ja dann auch nicht, Achtung, ein hochrangiger Politiker wird jetzt durch die...
Nein, es ist eine Eskorte, aber die fahren an mir vorbei. So,
ja,
dann
aber
ist es
kannst auch mahnen... Jetzt ist irgendwo Terroranschlag. Wo fängt es an mit...
Da muss ich voll widersprechen, weil wenn er...
Ja, du kannst widersprechen, klar.
Wenn er Polizei-Escorte ist, nachher ist wirklich so vorn zwei Polizeiautos, in der Mitte fährt irgendein fetter, gepanzerter SUV oder irgendein Auto, man checkt sofort, die begleiten einfach irgendwen, ist doch mir wurscht. In der Situation war es ja ganz was anderes.
Das ist deine Wahrnehmung.
Ich finde, es ist immer...
Also Aufgebot von den Polizisten hat ja 1:1 gesagt, heute ist eine Demo. Das war ja wohl offensichtlich. Das waren sogar die Barrieren da. Was soll das sonst sein? Ein Konzert, oder? Eine Demo. Das hat ja jeder gesehen, dass eine Demo ist. Aber du hast nicht gewusst, welche. Wir haben nicht gewusst, welche.
Nein, ich finde, sie können... erstens mal gar nicht, das stimmt nicht. Ich war vor dir in der Stadt, ich bin um 9:30 aus diesem Pilates-Studio raus und da war eine Polizeidrohne in der Luft. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was ist das für eine Drohne in der Luft? Filmen die, ist normalerweise verboten über der Maria-Theresien-Straße, außer halt so angemeldete, aber das gibt's eigentlich nicht da. Und dann war ich schon so, wieso ist die ganze Zeit, ich bin dann ins Kaufhaus Tirol rein, bin wieder raus, war wieder auf der Maria-Theresien-Straße und die Drohne war wirklich von 9:30 in der Früh, bis wir wir waren um 10:30 circa weg, war die ganze Zeit in der Luft. Und es war dann, dass immer mehr Polizeiaufgebot langsam in die Stadt gekommen ist und da hätte man einfach schon hinschreiben können, irgendwie heute angemeldete Demo. Und du bringst, also ich traue mich dafür ganz viele zu sprechen, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, weil ich gerade irgendwo Sport gemacht habe, weil ich was einkaufen gehe, weil ich einen Kaffee trinken gehe, denke ich mir doch dann nicht da, interessant, heute stelle ich mich auf eine Demo, weil das ist gerade da. Also die Leute, die auf der Demo...
Du schließt immer nur, weil du so denkst, auf alle anderen. Das ist doch kein... Beurteilung ja, aber das der Bevölkerung.
Da traue ich mich einfach da wirklich zu sagen, der Großteil der Bevölkerung entscheidet sich nicht spontan auf eine Demo zu gehen und schon gar nicht radikal zu werden. Das sind dann wirklich die Leute, die einfach für das Thema brennen, die wissen schon ganz lange, dass sie auf diese Demo gehen, bereiten sich entsprechend vor.
Ist also wohl okay. Das ist kein wahrscheinlich darf es dir und der Frau, die dir da geschrieben hat, helfen und genau. Angst nehmen, wenn da steht, heute Demo.
Oder auch vielleicht jemand, der wirklich geflüchtet ist und jetzt bei uns lebt,
oh, für den kann das wirklich Stress darstellen, dass
ja,
das hilft.
Ja, zum Beispiel, ja. Es war ja auch die Demo, die, wie sagt man denn, die Flyer zum 8. März und so waren auch in unterschiedlichsten Sprachen.
Ich probiere es leider so neutral wie möglich zu sehen. Wenn zum Beispiel,
du siehst es aber oft gar nicht neutral.
Wie oft war schon mal auf der Landstraße eine Sperre, weil es einen Bankräuber gesucht haben. Du hast aber auch nicht gewusst, warum ist da eine Sperre. Sollte da jetzt auch stehen, wir suchen gerade eine geflüchtete Person.
Vielleicht.
Macht es dann nicht wieder mehr Angst? Ich weiß es nicht. Schau, die probieren, glaube ich, halt einfach so neutral wie möglich zu sein.
Aber ich finde, in heutigen Zeiten, wo alles wirklich so vernetzt ist und wo
man könnte es einfach googeln können.
Nein, man hat aber, ich habe es gegoogelt und man hat.
Ich sage ja, man könnte es googeln können, das würde vielleicht mehr Sinn machen.
Aber man konnte nichts googeln. Außerdem, wie gesagt, wenn ich in einer fremden Stadt bin, vielleicht als Tourist, wie auch immer, dann ist es ja nun mal schwieriger, die Informationen rauszufinden. Und da könnte man einfach in unterschiedlichen Sprachen aufklären, was die Situation gerade, was da gerade los ist. Und genauso, wenn irgendwo eine Straßensperre ist, dann muss man jetzt ja nicht die Einzelheiten, aber dann einfach irgendwie, was ist denn die Straßensperre oder keine Ahnung, hinschreiben. Ich finde, es ist immer besser, aufzuklären, zu informieren, also jemanden mit seiner Angst letztendlich allein zu lassen, weil solche Ängste meistens dann total irrational werden. In so einer Situation denke ich, ja, aber jemanden, der die Ängste hat, nur weil du sie nicht hast, so, das führt uns dann eh zu unserem Hauptthema, kannst du sie anderen Menschen einfach nicht absprechen oder sagen, ja, dann steiger die nicht so ein oder so. Man kann einfach informieren und wenn man informiert, dann kann man Menschen damit eigentlich helfen und sie damit begleiten.
Ja, vielleicht habt ihr recht, ist voll okay.
Gern Bezug nehmen.
Gern Bezug nehmen, vielleicht auch mal von jemandem aus der Exekutive. Vielleicht dürfen sie einfach nicht informieren. Ich weiß es nicht.
Ja, bestimmt. Aber dann muss man vielleicht auch da gesetzliche Grundlagen schaffen, dass man Menschen aufklärt. Vor allen Dingen in bewegten Zeiten, in denen man auch nicht weiß, es seien Drohnen von Russland über Europa oder über Deutschland gesichtet worden. So, man hat einfach mittlerweile, weil eben so viel Informationen den ganzen Tag auf uns reinprasseln, ganz schnell Kopfkino. Ja. Und ganz schnell Ängste. Du nicht, andere Menschen.
Aber zum Beispiel, sagen wir, am Berliner Hauptbahnhof wäre da Gepäckstück gefunden. War es dann gut, irgendwie in die Richtung sagen, was informiere ich? Das
bei
kann
einem
oft
großen,
ja eben nach hinten losgehen.
Wenn ein Gepäckstück gefunden wird, dann würde ich zuerst auch keine Massenpanik auslösen.
Aber eben, entscheidet.
Aber wenn ein Großaufgebot an Polizei plötzlich an einem Ort ist, wo normalerweise kein Großaufgebot an Polizei ist,
jeden
dann
Samstag
zu sagen...
Samstag ist eine Demo in Innsbruck.
Na, aber es ist nicht normal, dass auf der Maria-Theresien-Straße Wellenbrecher stehen und die Polizeiwagen zu, ich weiß nicht, da sind 30 Polizeiautos gestanden plus dieser fette Einsatzwagen. Also ich finde, das ist nicht normal und dann kann man aufklären, weil man hat sich's nicht selber erklären können, vor allen Dingen nicht vor 12. Dann hat man ja gesehen, da wird eine Demo stattfinden. Davor hat man es einfach überhaupt nicht einordnen können.
Ist ich sag's voll nur. Okay. Euch zwei hätte es wahrscheinlich geholfen, vielen anderen auch. Vielleicht wird es Sinn machen. Vielleicht wird es aber noch mehr Angst schüren. Who knows?
Mich nervt es so ein bisschen, dieses Absprechen von Gefühlen.
Ich spreche dir nichts ab.
Doch, irgendwo schon. Du ordnest es ja fast ein bisschen so als lächerlich ein.
Du sagst, dein Gefühl haben alle anderen. Das ist einfach nicht Fakt.
Das habe ich nicht gesagt, dass mein Gefühl.
Gesagt, du sprichst für alle quasi, fühlen sich so. Nein, ich habe mich nicht so gefühlt und viele andere auch nicht.
Ich glaube, dass viele Leute nicht sich denken, heute ist eine Demo, da schließe ich mich jetzt spontan an. Glaube ich eben nicht da.
Ich habe gesagt, schließe ich spontan an.
Doch,
aber die Frage
gesagt, dann würde man noch mehr Leute dazu bringen, auf eine Demo zu gehen.
Es gibt ganz viele Gründe, warum die Polizei auf der Straße ist. Wenn sie jetzt mal hinschreiben, was sie dann... Glaube ich, dass das sogar noch mehr Panik auslösen könnte als positive
Ängste.
Also
die zwei Polizisten, die halt beim Zebrastreifen gestanden sind, die lösen keine Panik in mir aus. Da ist mir schon klar.
Du hast ja gesagt, du bist auch nervös.
Weil er zu mir herkommt und dann löst sowas in mir immer was aus, wenn die Exekutive auf mich zukommt, weil ich dann immer denke so, oh fuck, was habe ich falsch gemacht?
Heute ist es brisant, unser Gespräch. Nächstes Thema.
Ich habe nur eine Nachricht bekommen und zwar, weil wir ja gesagt haben zu dieser Glockner-Folge und ja, wir machen das Thema heute nur mal auf.
Okay.
Ich lese einfach die Nachricht vor. Bitte. Von einer anderen Hörerin. Hi Sarah, also ich habe endlich die Folge zum Glocknerprozess gehört. Und ja, es gibt viele Personen, die dazu urteilen oder kommentieren, ohne oder mit nur wenig Bergerfahrung. Da habe ich auch so meine Probleme damit. Allerdings finde ich die Beiträge, die Jo Lücke gesammelt hat, ich verlinke euch den Instagram-Account in den Shownotes, mehr als bedenklich und auch die vielen, vielen TikToks und Reels von Influencern, die sie teilt, zum einen nachvollziehbar und habe leider ähnliche Situationen auch immer wieder erlebt. In meinen Augen ist es wenig hilfreich, deren Interpretationen abzuwerten, nur weil sie weniger Bergsporterfahrung haben. Diesen Graben brauchen wir im Feminismus, glaube ich nicht. Teilweise finde ich sogar die Außenperspektive aus anderen Bubbles auf die eigene Bubble manchmal besonders augenöffnend.
Genau.
Du hast eindrücklich deine Erfahrungen aus Pakistan beschrieben und das verstehe ich zu 100%. Ich bin in meinen Berggruppen oft diejenige, die vorsichtiger ist und eher abbrechen würde, was nicht selten zu Diskussionen führt. Die Frage, die deinen Vergleich für mich aber erst realistisch machen würde, wäre: Hättest du den Stefan einfach zurückgelassen in Pakistan? Ihr sprecht öfter von Mörder und das ist in deutschem Recht, kenne mich mit österreichischer Gesetzgebung nicht aus, bewusst anders verankert als zum Beispiel Totschlag, ist es ja bei uns auch.
Ja, klar.
Das fände ich noch wichtig zu differenzieren. Okay, aber nun genug der Kritik, danke für euren Podcast und ein Hoch auf das hammerneue Cover. Macht weiter so. Und dann haben wir nur kurz hin und her geschrieben. Und dann kam nur ein Themenwunsch und zwar vielleicht noch als proaktiver Vorschlag, um den deutschen InfluencerInnen eine Ergänzung zu geben zur Zusammenarbeit in diesen Fällen. Eine Podcast-Folge aufbauend dazu, was Steff am Berg mitgeben mag an andere Väter oder Verantwortliche, die planen und führen, für Paare, für Familien, quasi wie so Golden Rules. Das fände ich persönlich sehr schön, denn ich ertappe mich auch oft, wie ich immer wieder die gleichen Grundsätze wiederhole, wenn ich mit neuen Personen unterwegs bin. Da könnt ihr so gut aus eurer Erfahrung beitragen. Genau.
Voll gern.
Danke auf jeden Fall für die Kritik und nochmal für die Nachricht zu dem ganzen Thema. Ich habe nämlich dann im Nachgang mich nur mal ein bisschen mehr damit befasst und ja, es ist, wie soll ich das sagen, ich habe dann eh gesagt, manche Dinge, ich sehe diese feministische Sicht auch auf diesen Fall, aber ich glaube bei diesem Fall, ja, ist es so, dass man eh nicht weiß und auch nie wissen wird, wie es wirklich abgelaufen ist, aber Fakt ist, und es hat ja auch letztendlich seine Ex-Freundin dann bezeugt, es lässt sich wahrscheinlich auch da ein gewisses Muster erkennen und jetzt ist es leider sehr schlecht ausgegangen, sei Verhalten. Und dieses, und das führt jetzt auch zu diesem, wir haben uns vorher auch nochmal diese Beiträge von der Jo Lücke, die diese Reels gesammelt hat, wo Männer einfach vielleicht ihr eigenes Können sogar überschätzen, aber dann noch viel schlimmer, das Können ihrer Partnerin überschätzen und dann halt die Partnerin oder die Freundin oder die Ehefrau dann mit in diese Situation ziehen und sie muss es dann letztendlich ausbaden. Und das ist eigentlich das, was ja komplett zu hinterfragen ist. Und da haben wir vorher auch schon fast wieder ein Streitgespräch geführt, weil natürlich vieles wird ja dann so als haha, wie lustig dargestellt. Gibt es auch Videos, die ich so gepostet habe. Wir machen genau. Eine Skitour. Ich stehe wirklich komplett im Wind. Es ist komplett abgeblasen.
Und wir haben es bewusst krass inszeniert. Und jetzt kann man das nicht als Evidenz nehmen. Vor einem Gericht vielleicht. Ich habe die allein stehen lassen. Wir waren 50 Meter von der Bergstation weg. Also, ja. Wir haben jetzt 20 Story-Slides angeschaut, oder? Wo Frauen vermeintlich allein lassen worden sind am Berg. Vielleicht stimmen die 20.
Aber da regt mir eben schon so wieder auf.
Wie wir zwar. Ja, es ist aber halt da, so.
Ich habe es nie so inszeniert, du hast mich jetzt irgendwo allein stehen gelassen, sondern halt, wir haben schon einfach bei einem Wetter eine Bergtour gemacht, wo es oben voll gewindet hat. Ich habe es jetzt nicht so geil gefunden, aber ja, natürlich habe ich es dann geschafft und es war ganz cool und im Nachhinein kann man drüber.
Ja, also du kannst jetzt voll gern sagen, habe ich dich öfter mal in einer Situation gebracht, wo du um dein Leben Angst gehabt hast, dann kannst du jetzt gerne sagen, dann habe ich es scheinbar falsch eingeschätzt.
Fakt, also ich habe schon manchmal um mein Leben Angst gehabt, weil ich gedacht habe, ich kann es gerade nicht handeln, aber ich vertraue dir, dass du es einschätzen kannst, ja, dass das gut ausgeht. Ich bin
einer von denen Idioten da außen. Oder? Deiner Meinung nach und eurer Definition nach. Dann bin ich, obwohl ich eine Skifahrerausbildung habe, der gleiche Trottel wie der am Glockner.
Na, aber ich habe...
Ja doch, wo ist denn die Grenze dann? Wo ist die Definition?
Dass du eine professionelle Ausbildung hast.
Ja.
Aber Fakt ist, das haben wir jetzt ja, ich weiß nicht, in der wievielten Folge oder ja, zum wievielten Mal wir das jetzt wiederholen, wir genau in so einem Verhältnis waren. Du hast am Berg die Verantwortung getragen, nur dazu, weil du entsprechende Ausbildungen hast. Und ich wackel meistens einfach nur hinterher und ja, kenne mich einfach null aus. Das heißt, ich lege mein Leben in solchen Situationen komplett eigentlich schon in deine Hände und vertraue dir zu 100%.
Ja.
Genau.
Du hast jetzt aber gerade gesagt, du hast da ein paar Mal um dein Leben Angst gehabt.
Naja, stimmt, in der einen oder anderen Rinne habe ich einfach
ich mal ausreden.
Wie eine Panikattacke gehabt.
Ich habe uns beiden die Touren immer so geplant, dass ich never die in Lebensgefahr gebracht hätte, bei die Touren, die wir zwar gemacht haben. Meiner Erfahrung nach als Skiführer, als Alpinist, du hast aber um dein Leben Angst gehabt. Jetzt geht es wieder um Perception, Wahrnehmung.
Genau, das ist ja eine subjektive was ist jetzt Empfindung. Quasi, jetzt
sagen wir mal, du wärst, du bist die, ja, na, du warst ja bei unseren Touren nicht gestorben, weil ich habe es ja nicht so geplant. Ja. Stimmt. Aber eben, du sagst, wenn du es jetzt weitererzählst, dann könnte ich genauso dastehen wie der. Also der ist hundertprozentig ein Volltrottel. Gerade nochmal, um das zu sagen.
Ja.
Aber bin ich der gleiche Volltrottel jetzt?
Ich weiß nicht, was diese Diskussion jetzt gerade bringt. Fakt ist schon ja, einfach...
Ich fühle mich ein bisschen persönlich angegriffen.
Merkt man gar nicht. Fakt ist ja, und um das geht es ja, einfach diese Situation, dass die Frau meistens weniger Erfahrung am Berg hat und dann dem Mann vertraut, er wird schon richtig einschätzen können. So. Und
ja,
dieses...
Viele
da,
Männer überschätzen sich.
Darf ich auch ausreden? Da haben wir dasselbe Verhältnis wie jetzt in vielen Fällen, in vielen dieser TikToks, wo die Frau einfach mit Mann auf den Berg geht, wandern geht. Und da ist es bei uns auch so. Du planst die Tour, ich vertraue dir zu 100%. Das Ding ist, und was jetzt ja einfach in feministischen Kreisen, so, die ja dann teilweise wenig Bergsport oder keine Bergsporterfahrung haben, kritisiert wird, ist, kann dieser Mann das Risiko richtig einschätzen? Ich würde jetzt einfach das so beurteilen, weil sonst wäre ja A, würde ich dir ja nicht vertrauen, dass du es richtig einschätzt und deswegen mache ich die Sachen mit dir. Was kritisiert wird, ist, dass viele Männer einfach patriarchal geprägt sind und deswegen das Risiko auch für sich selbst schon mal falsch einschätzen, am Ende dann aber oftmals nur den eigenen Arsch retten und die Frau halt dann sich selber überlassen.
Ich meine, das so ist komplex, aber das ist hoffentlich 0,0001% der Fälle.
Naja.
Oder wer lässt jemanden am Berg generell
das
zurück?
Das passiert und aber ja scheinbar öfter, als man bisher bewusst war. Weil es sagen ja auch diese TikToks. Und mir hat
ja, aber,
vorher
eben,
in unserem...
Diese TikToks sind
na,
kein
stopp.
Beweis. Das sind ja vielleicht
wir
inszenierte
ja
Videos. Du weißt es ja nicht.
Ja, wir sind ja aber auch nicht vor Gericht.
Da
aber
könnte sein, ich sag gerade, es ist vielleicht sogar manchmal, jetzt bin ich wieder der den Frauen wahrscheinlich das nicht glaubt, wirfst du mir jetzt
genau
vor. Aber
warum sprichst du,
weil,
wenn
weil
eine Frau
ich mit einer
sagt,
Influencerin verheiratet bin und ich weiß, wie viele Sachen gestaged und inszeniert sind. Deshalb.
Naja, jetzt
ja,
übertreib.
So.
Was ist in
ja,
was
es
ist
so Social Media. Ich arbeite im Filmbereich. Alles. Sehr viel.
Naja, also das kann ich jetzt so
ja,
einfach nicht
echte
stehen
Inhalte
lassen.
Sind, tut man sie oft verstärken in dem, wie man sie inszeniert. Das ist einfach so.
Ja, aber wenn eine Frau da ihr Handy ausertut, aber die erste Reaktion von dir ist auch das erstmal sofort abzusprechen. Deine erste Reaktion ist nicht ah, spannend, da hat der Mann die Frau wirklich allein gelassen.
Weil ich nicht weiß, ob es stimmt.
Boah, du wirst es auch nie wissen, aber deine erste Reaktion, und das zeigt auch wieder dieses dieses patriarchal geprägte Verhalten, es wird zuerst einfach der Frau das mal abgesprochen. Es wird ihre Gefühle abgesprochen, es
nein,
wird
Sarah
ihre Erfahrung abgesprochen. Du hast auch im ersten Moment sofort wieder gesagt, ja, vielleicht wartet er ja da vorne, vielleicht ist es
da
nur
war,
inszeniert.
Da war
warum?
Ein, Sarah, weil da ein Video dabei war, wo ich ihn 40 Meter weiter vorne gesehen habe.
Nein, geht, in dem Video nicht da. Ich mach's nochmal auf.
Die, was am Boden gelegen ist, auf der Ridge, das
da,
war ein Wanderweg
ja,
und da ist er vorhin gegangen und sie heulend.
Da
filmt,
ist aber, um
darf,
das...
Darf ich mal ausreden? Sie ist heulend auf der Ridge und weint und er geht 40 Meter weiter vorn. Wie halt so oft man beim Wandern mal ein bisschen auseinander geht, mal ein bisschen zusammen, weil man halt 5-6 Stunden am Weg ist. Du kennst es ja.
Aber in diesem TikTok ist es nicht darum gegangen, dass er sie allein gelassen hat, da ist es darum gegangen, dass sie scheinbar wahnsinnig erschöpft ist, gar keinen Bock mehr auf diese Tour gehabt hat und dann einfach vor Verzweiflung da geheult hat. Da ist es ja um das gegangen, dass er vermutlich diese Tour geplant hat und sie es einfach nicht mehr schafft und deswegen vor Verzweiflung heult. So, da ist es nicht um das gegangen, dass er sich allein gelassen hat. Und beim anderen Video hast du aber auch sofort das abgesprochen, dass die Frau, wer weiß, vielleicht wartet er ja da vorne, vielleicht ist es nur inszeniert. Und das ist ja auch immer die erste Reaktion, wenn eine Frau sagt so und so und so, dass man erstmal sagt, ich glaube, es ist gar nicht so gewesen. Wahrscheinlich übertreibt sie. Wer weiß, was sie angehabt hat, er hat das wahrscheinlich gar nicht mit Absicht gemacht. Dieses Relativieren.
Das kann man jetzt in jedem Lebensbereich da.
Genau.
Was ist dann die Lösung? Es sollen nur Männer mit Männern am Berg gehen und Frauen mit Frauen.
Das führt uns am Ende des Tages auch wieder zu diesem Femizid zurück, dass Frauen einfach nicht geglaubt wurden. Wenn eine Frau sagt, der ist gewaltig, dann sagen, vielleicht ist mir einfach nur so die Hand ausgerutscht. Also es wird immer relativiert, die Aussagen von Frauen.
Das ist so krass.
Ja, das ist krass.
Ja.
Auf jeden Fall, lassen wir es bitte an dem Punkt einfach so stehen. Es war der Wunsch da, ob wir nochmal drüber reden können, vor allen Dingen du, weil du ja Ausbildung in dem Bereich hast. Was sind diese Golden Rules, wenn man so eine Bergtour macht? Und da gibt es ja gewisse Regeln, die man einfach einhalten sollte, wenn man solche Wanderungen, Touren, wie er immer plant, als Familie, aber auch als Paar, auf was muss man achten? Du hast Punkte mitgebracht.
Aber über das reden wir jetzt nicht mehr, oder wie?
Du kannst nur drüber reden, aber ich glaube, wir diskutieren nur und werden keinen Punkt gerade in dem Moment finden, deswegen würde ich jetzt zum Thema gehen.
Ja, sehr sachlich. Jetzt hast du deinen Punkt angebracht.
Na, sag halt nur deine Punkte, aber...
Ja, dass man nicht 10 TikTok-Videos als Beweis für irgendwas nehmen kann.
Wir seien nicht vor Gericht, es gibt keine Beweise. Ja,
wenn alle Dinge stimmen, dann haben die 10 Männer komplett falsch wieder die Tour geplant. Und jetzt muss man wieder tiefer reingehen. Haben die das mit den Frauen abgesprochen? Ist es echt ein bisschen übertrieben gewesen? Ja, nein. War es inszeniert? Ja, nein. Weiß man ja nicht. Du hast auch schon mal so eine Story gemacht beim Skitouren gehen. Ich habe so Angst, dass das so steil ist. Aber eigentlich war es eine ganz normale Skitour.
Ich habe aber auch Angst gehabt. Und du unterstellst mir jetzt, dass ich es inszeniert habe. Und das kann ich so auch nicht stehen lassen. Ich habe sehr oft auch Angst gehabt.
Aber dann will ich, glaube ich, jetzt nicht mehr mit dir auf den Berg gehen.
Weil ich es nicht einschätzen kann. Und ich oft in Situationen war, wo ich was zum ersten Mal gemacht habe, ich zum ersten Mal so eine Rinne gefahren bin und ich hatte einfach Schiss. Aber ich habe dir eben zu 100% vertraut und das ist ja genau der Punkt, dass Frauen... Du könntest
gerne nach wie vor, aber ich glaube nimmer, dass ich jetzt nach dem Ganzen mit dir nur auf den Berg gehen will. Wenn alles, was ich plane, so auf die Waagschale gelegt wird, dann macht es ja gar keinen Spaß mehr.
Ich sag ja, ich vertraue dir,
ja, das ist dass ja schön,
du es richtig einschätzt. Aber das Bessere wäre ja wahrscheinlich...
Aber du hast ja scheinbar vielleicht trotzdem Angst und dann gehe ich über deine Angst drüber.
Genau.
Aber dann will ich das eigentlich nicht mehr, würde ich dich nicht mehr gern mitnehmen auf die nächste Bergtour.
Vielleicht ist da auch der Punkt, dass ich einfach mich selber intensiver damit auseinandersetzen muss, selber auch in die Tourenplanung, Wetter etc. anschauen, um selber wirklich zu lernen, am Berg meine Angst besser einschätzen zu können, um dann eine eigenständige Entscheidung treffen zu können. Und da überlasse ich das auch irgendwie aus Bequemlichkeit sehr oft dir. Und das ist vielleicht wirklich auch Learning, das ich mitnehmen kann, dass bevor ich irgendwie die Tour mache, ich auch nochmal selber mich intensiver damit auseinandersetze.
Und es ist bestimmt eine patriarchal geprägte Struktur, patriarchal geprägte Struktur. Wir kennen auch zwei befreundete Frauen, die sind zusammen an hohen Berg in Tirol gegangen. Eine hat danach einen Finger verloren, weil sie es auch komplett falsch eingeschätzt haben, waren zwei Frauen, die sich gegenseitig so gepusht haben.
Aber patriarchale Prägung macht ja vom Geschlecht nicht halt. Wir sind alle patriarchal sozialisiert worden. Und da ist es ja genauso, dass sie sich auch wahrscheinlich so gepusht haben, um es dann...
Hast du dann patriarchal geprägt? Man darf sich an nichts mehr messen. Das würde ja jeden Sport ausschließen.
Patriarchal geprägt bedeutet, dass sich Schwäche einzugestehen und Schwäche zu kommunizieren, dann... als was Negatives ausgelegt wird.
Ist die coole Läuferin dann, die Ida, ist die dann auch patriarchal geprägt, weil sie läuft, obwohl sie schon dreimal gespieben hat, sich umknickt hat, auf Hund sie gebissen hat und sie trotzdem die 130 Kilometer läuft? Ist es einfach cool, dass sie es schafft mit ihrem Körper oder ist es patriarchal
aber
geprägt?
Aber sie gefährdet
dass sie
in dem Moment ja keine andere Person.
Sich selber ja voll.
Aber sie ist für sich selber verantwortlich. das finde ich, kann man jetzt so nicht vergleichen. Da geht es eher, finde ich, für mich um dieses, dass man sich Schwäche eingestehen kann und dass, wenn ich merke, ich hätte ja Angst auch als Mann, dass ich dann sage, ey hoppla, irgendwas ist halt nicht cool oder ich sehe, meine Partnerin schafft es nicht, dass ich dann sage, hey, weißt was, wir drehen einfach um, wir müssen uns das jetzt nicht beweisen, dass wir da am Gipfel stehen, wir drehen vorher um und probieren es dann anders mal. Oder
das ist
oder
für jeden, der Tourplan eigentlich sonnenklar.
Ist das, darf das ja nicht am Papier, aber stehen in der Praxis. Und jetzt sei ehrlich zu dir selber, denke an manche eurer Expeditionen zurück, dass es in der Praxis meistens nicht so abläuft. Und dass die Person, die dann eingeht, weil sie es körperlich nicht schafft, die ist, die nicht unbedingt ein gutes Standing in der Gruppe hat. Denk selber nach und nimm dich selber bei der Nase.
Bestreite dich nicht. Aber
und
dann
das ist die patriarchale Prägung, dass diese sich Schwäche einzugestehen,
ich,
dann als etwas Negatives ausklicken.
Wo ich bin und du mit mir abgegangen bist, bei jedem Gespräch seitdem lachst du mir heutzutage nur, sagst, hey, der Stefan, da ist dann
ein Höhenkrank. Ich zieh's ein bisschen ins Lächerliche,
das stimmt. Du ziehst es ja extremst ins Lächerliche.
Ja, und das ist ja eigentlich auch nicht okay.
Ja, und da war ich das schwächste Glied, ist voll okay. Und dann sind wir abgegangen.
Das
und
stimmt.
Und du verarschst mich heute noch.
Ja, weil ich in diesen Kreisen auch versuche, dann die Coole zu sein. Und das
ja,
stimmt.
Warum tust du das?
Weil ich genauso sozialisiert worden bin und da hast du jetzt vorher einfach einen richtigen Punkt gehabt, dass ich das bei dir dann genauso mache und das ins Lächerliche ziehe und mir auch über die lustig mache, obwohl das ist nicht okay. Und da nehme ich mich selber bei der Nase.
Und ein Stück weit ist das halt auch ein Sport, wo man sich ein bisschen pushen will. Also ich brauche keine Expedition im Himalaya oder im Karakorum machen, wenn ich nie über meine Grenze gehen will. Dann muss ich daheim bleiben. Ist einfach ein Fakt.
Absolut, aber und das würden jetzt Extrembergsteiger
bestätigen,
absolut würden die auch so bestätigen, aber sie würden auch bestätigen, dass es in entscheidenden Momenten einfach dein Leben rettet, wenn du umdrehen kannst.
Klar.
Und manche können es, glaube ich, einfach
wohl
nicht da.
Manche nehmen
aus
in Kauf,
Ego-Gründen,
dass das passieren könnte, weil sie im Kopf haben, wenn ich es aber schaffe, dann das und das. Das ist halt so,
ja.
Das, so sind Menschen.
Ja, aber
man kann, glaube ich, nicht alle Menschen so sozialisieren, dass sie keine Risiken eingehen. Ich glaube, das geht nicht.
Aber auch in einer Paardynamik, wo man auch schon mal die physiologischen Unterschiede hervorheben muss. Dass
das ist
für
ein wichtigerer Punkt.
Genau. Und wo ein Mann einfach auch ja körperlich einfach vielleicht einfach über mehr Muskelmasse etc. verfügt als oder manchmal auch fitter ist, weil er eher der ist, der gerne am Berg geht. Aber dann, wir haben ja da also TikToks gesehen, wo einer sagt, was ja absolut manipulativ und komplett toxisch ist, dieses, er hat zu ihr gesagt, sie gehen 30 Minuten spazieren und dabei war es ein 4-Stunden-Hike und sie war, weil er wollte testen, wie sie in Ausnahmesituationen reagiert. So,
ja,
das ist absolut crazy.
Das ist komplett scheiße. Das sind natürlich Beispiele, da bin ich 100% bei dir und bei der, die dir das geschrieben hat. Aber im Nachhinein, ich habe unsere Touren als Skifahrer immer geplant und du sagst jetzt trotzdem im Nachhinein, dass du Angst um dein Leben gehabt.
Du hast mich gefragt, ob ich Angst um mein Leben gehabt habe und habe gesagt, ich habe schon Angst gehabt, aber ich habe dir vertraut, dass du es im
voll
Griff hast.
Aber deshalb glaube ich.
Und meine Mama hat zum Beispiel die hat danach gesehen, was wir gemacht haben, die hat dann immer gesagt, es ist verrückt, was ihr da macht. Also die war nie
ja,
Fan
eben
davon.
Aber wo ist die Grenze?
Die Grenze
eigentlich
ist da, dass du für mich ein
mit
Risiko
so
einschätzt.
In die Berg gehen, der mir das danach vorwirft, obwohl er mir davor vertraut
da
hat.
Da hast du jetzt aber dann auch ein Ego-Problem. Ich sag ja, ich vertraue dir zu 100%, aber eigentlich müsste ich mich noch viel besser mit diesen Themen auseinandersetzen, dass ich dann auch sagen kann, hey Steff, ich fühle mich da gerade überhaupt nicht wohl. Und dann ist es so, dass unsere Meinung 50-50 gilt, wenn wir jetzt eine Gruppe sind von zwei Personen und ich dann sage, hey Steff, ich will halt umtrennen, dass du dann meine Meinung für voll nimmst und sagst, passt dann, wenn du die halt auch nicht wohlfühlst oder da irgendein Risiko ist, dann trennen wir halt an dem Punkt um.
Ja, das sollte ja sonnenklar sein.
Genau, aber bei uns zwei ist es auch oft so, dass du halt der bist, der eben die Tour plant, der sich besser auskennt und ich das ja auch weiß und ich mich zu 100% auf das verlasse. Und ich glaube, dass dieses Verhältnis und auf das wollt ihr ja hinaus ganz oft so ist. Und
wohl
du bist, und das habe ich jetzt nicht gesagt, du.
Aber dann ist nicht cool, wenn man es danach vorgeworfen kriegt. Obwohl
ich
man während
das hast du dann falsch verstanden. Ich habe es dir nicht vorgeworfen. Ich habe nur gesagt, du hast mir die Frage gestellt, ob ich manchmal Lebensgefahr empfunden habe. Und da muss ich sagen, ich habe manchmal schon richtig gedacht, so wenn es mich da jetzt haut,
ja,
dann weiß ich nicht, wie es ausgeht.
Und dann habe ich es aber für die
eingeschätzt
oder für mich als irrationale Lebensgefahr eingeschätzt, weil
genau
du nicht in echter Lebensgefahr warst. Und du interpretierst es dann, als da die dir deine Ängste absprechen. Also wo pendeln wir uns da ein?
du hast mir in der Situation...
Das war irrationale Lebensgefahrangst.
Für mich hat es sich aber sehr oft, können, oder? Du warst nicht, wo ich oben...
Aus einem Herzinfarkt.
Ich würde sagen, wir... Na,
ich habe nur 10 Punkte.
Genau, wir kürzen es jetzt ab. Wir können das, glaube ich, im Privaten weiter ausdiskutieren, ob der Steff jemals wieder mit mir auf den Bike geht oder ob unsere gemeinsamen Bike-Abenteuer mit dieser Folge für heute beendet
Mal schauen.
Sein.
Ich habe zumindest noch 10 goldene Regeln Bitte. Aufgeschrieben, teils von mir privat, teils als Skiführer, was man halt so gelernt hat im Laufe der Ausbildungen. Erstens, am schwächsten Glied orientieren, was Tourenplanung betrifft, was Tempo, Können, Psyche, weil eben so Wahrnehmung, es können Leute einfach schon vor was vermeintlich Einfacherem Angst haben. Mhm. Zum Beispiel schon über eine wackelige Brücke gehen.
Mhm.
Auf einem Grat gehen. Was vielleicht der Trampelpfad ist, wo jeder, der gehen kann, eigentlich gehen kann, aber wenn es links 100 Meter runter geht, ist es ein anderes Gefühl. Also am schwächsten Glied orientieren. Immer nachfragen, auch während dem Gehen und immer wichtig, einen Plan B, also einen Notausstiegsplan haben. Ob das ein Wanderweg ist, wo man quasi, wo so entweder kann man umdrehen oder einen leichteren Weg runtergehen, den Normalweg ist das oft, oder wenn es eine Kletterroute ist, gibt es bei Mehrseillängen oft einen Notausstieg, das ist oft sogar im Topo beschildert, meistens so nach der Hüfte oder so. Das. Punkt 2, Wetter realistisch checken. Nicht nur hoffen, es wird schon heben, sondern echt, man kann die ZAMG auch anrufen, kostet 1 Euro die Minute oder was, aber das sollte es wert sein. Ist auch sehr einfach. Wenn man im Schnee unterwegs ist, natürlich Lawinenlagebericht ernst nehmen. Nicht nur versuchen, ein bisschen nach Gefühl zu fahren. Da gibt es eigentlich echte Regeln. Wie viele Menschen in den Hang, Hangneigung und so weiter, muss man natürlich auch Ausbildungen machen oder sich zumindest damit befassen. Objektive Gefahren einschätzen. Weil oft ist wichtig, wann gehe ich wo? Wenn man zum Beispiel bei einer Rinne vorbeigeht, im Winter, wo vielleicht kein Schnee ist, aber trotzdem ist es eine Steinschlaggefahrrinne, ist es in der Früh, wo nur vielleicht vor der Nacht alles gefroren ist, safer als um 2 am Nachmittag, wo sich die Steine schon wieder lösen können. Nur so als Beispiel. Oder Spalten, wenn man an Hochtour geht, muss man schauen, wo sind die Spalten? Kennt man die Route vielleicht schon? Hat es geschneit? Hat es die Spalten gerade und gerade zugeschneit? Oder hat es in den letzten 20 Tagen so viel geschnitten, dass eh alle Spalten zu sind? Sind alles Dinge, die man beachten muss. Die Verhältnisse vor Ort eben immer neu bewerten, weil auch wenn du das davor alles analysiert hast, trotzdem vor Ort schauen. Am besten oft auch Locals fragen. Kann man auch unterwegs, wenn man Leute trifft. Eben saubere Routenwahl, da geht es eben, wo ist die Schlüsselstelle, wo ist die Exposition, deshalb wieder tageszeitabhängig und Sonneneinstrahlung schauen. Ganz wichtig, Zeitmanagement mit großen Puffer, was eben das betrifft, quasi ab wann darf man umkehren, ab wann könnte man, wenn man was Schwieriges geht, theoretisch nicht mehr umkehren. Achtens, Notfallmanagement. Was ist, wenn? Es kann da einfach jemand hinfallen und sich das Bein brechen. Wie kriege ich den da weg? Bin ich in Tirol unterwegs, wo ein Hubschrauber kommen kann? Bin ich in Pakistan unterwegs, wo kein Hubschrauber kommt? Wie plane ich sowas, wenn ein Ernstfall eintritt? Dann habe ich noch 9. Equipment. Ganz, ganz wichtig. Habe ich das, was ich brauche und habe ich das, was ich mit habe, drauf und weiß ich, wie ich es benütze? Sprich Steigeisen, Lawinenschaufel, Sonde, Kletterausrüstung. Habe ich das im Griff oder hänge ich mich einfach nur mit dem Karabiner bei einem Menschen hinten dran?
Das ist ja das eine, aber da finde ich auch noch voll wichtig, wirklich gerade im Gebirge Kleidung. Also wirklich,
also Kleidung, Kleidung,
was ist, wenn es voll heiß ist, kann ich mich entsprechend umziehen, habe ich Wechselklamotten mit, weil ich oben nass bin, aber dann geht oft am Gipfel der Wind.
Biwaksack, Verpflegung.
Genau, habe ich warme Sachen dabei, falls das Wetter wirklich mal umschlägt und es auch zum Regnen anfängt oder so, weil da kann es ja plötzlich ja am Berg oben beim Becher schneien anfangen.
Ja. Und das letzte, klare Kommunikation, immer in der Gruppe, vor Antritt der Tour und vor allem auch während der Tour. Und vorher nochmal am schwächsten Glied, also das erste, am schwächsten Glied planen, das kann ein Kind sein, das kann eine Frau sein, das kann ein Mann sein. Es kann alles sein. Ich habe viele Skitouren geführt, das kann oft sein, ein 50 Jahre alter Mann ist bei einer Gruppe, wo voll viele Mädels dabei sind, der Schwächste, weil er einfach volle Schiss hat. Habe ich schon gehabt. Ein Engländer, da habe ich gemeint, okay, der schaut fit aus und so, der hat am meisten Angst gehabt, weil er einfach Angst vor steile Hänge gehabt hat. Hat sich aber trotzdem da dem ausgesetzt, dass er Skitour geht. Wir sind eine leichte Skitour gegangen, auf dem, glaube ich, war es das Krasseste, was er je gemacht hat. Da hätte ich auch gedacht, vielleicht ist wer anderes schwächste Glied. Nein, es war er. Genau, das muss man auch herausfinden, wer ist das schwächste Glied.
Generell, ich meine, da haben wir beim Surfen oft drüber geredet, lohnt es sich halt einfach, wenn man in Gefilden unterwegs ist, wo man sich nicht auskennt, sich dann eben wirklich, weil man auf den Berg gehen will, dann nimmt man sich halt sonst einfach einen Bergführer, eine Bergführerin, die mit das geht. Oder es gibt ja WanderführerInnen, die irgendwie Ausbildungen in dem Bereich haben. Also man kann sich ja da immer, wenn man das machen will, Leute holen, die dann auch für einen die Verantwortung übernehmen, wenn man sich nicht auskennt oder wenn man nicht gut in dem ist, weißt du, wie man. Cool. Und ich glaube, das ist auch
das macht
oft so.
Macht auch mehr Spaß, weil halt die Angst ein bisschen weniger ist.
Genau, wenn man in so einer Gruppe geht. So geht es ja mir letztendlich auch. Ich gehe allein eigentlich nicht auf den Berg. Ich gehe mit dir auf den Berg. Oder mit Leuten, die sich besser auskennen als ich. Ich bin so eine typische Hintennachrennerin, die sich nicht damit befasst und ja, wird schon irgendwie gut gehen. Kann ich mich selber an der Nase nehmen, auch da mehr Verantwortung zu übernehmen.
Und keiner muss am Berg.
Abgesehen
will ich auch
davon.
Dazu sagen. Und die wollen, müssen sich halt damit befassen.
Das stimmt.
Ich freue mich auf ein paar Bezugnahmen.
Ich bin gespannt. Eine hitzige Folge. Mir ist ganz heiß geworden.
Mir auch.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Nachrichten und wir werden den Großglockner weiter, also diesen Fall um den Großglockner weiter verfolgen, was jetzt noch rauskommt. Aber ja, das ist ja fast wie unser neues Mental Load.
Ja.
Also, wie viel? 3 Folgen gibt es jetzt dazu?
Und
aber ja.
Ja. Ich hoffe, es kommt schon rüber, dass ich nicht auf der Seite von dem Typen bin.
Na, das kommt
ja,
voll
ich
rüber.
Hoffe. Ja.
Aber ich glaube trotzdem, so manche, und wie gesagt, ich kann mir nicht ausnehmen, du hast mir halt drauf aufmerksam gemacht, dass es eigentlich nicht okay ist, wenn ich die da immer so ein bisschen belächle. Der Steff ist höhenkrank geworden. Es war ja, ist eigentlich auch nicht lustig. Ist ja uncool, dann von mir sowas zu sagen.
Na, aber ist mir wurscht, muss ich sagen. Ja, und dann sind wir runtergegangen.
Ja, dann.
Ja, die muss ja halt auch wurscht sein, wenn du dann mal das schlechteste, wie sagt man, Schwesterglied bist.
Schlecht. Aha, du war Freudscher.
Ist ja das Gleiche fast. Ist ja klar, Stigmatisierungsschwesterglied zu sein. Passt ja. Kann ja auch ein Kind sein, wenn ein Kind 5 Jahre alt ist.
Ja, beim Kind ist was anders, aber eben in so Bergsportkreisen ist es schon so, dass man dann irgendwie.
Ja, aber dann muss man sich wie im Freundeskreis, gibt es auch toxische Leute.
Ja, genau.
Gibt's auch im,
ja, das ist,
ja
ein, das ist der Punkt.
Dann sagen wir, fick dich, ich gehe mit wem anderen.
Aber halt die Kraftausdrücke.
Sorry.
So, also, es gibt Tickets für Podcast am Berg. Also wir würden uns voll freuen, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein.
Nehmen wir mal, war so ein hitziges Thema.
Am Freitag wird das Thema ausgearbeitet, wir wissen es noch nicht. Es gibt auf jeden Fall nur Tickets, wir haben eben den Rabattcode und es gibt auch ein Gewinnspiel bei uns am Instagram-Account. Ihr könnt ein ganzes Wochenende in Innsbruck gewinnen, Podcast am Berg Tickets mit Berg- und Talfahrt plus der Übernachtung im Stage 12 Hotel.
Echt cool.
12.
Stage 12.
12 Hotel in Innsbruck für 2 Personen, 2 Nächte mit Frühstück.
Und
ziemlich
kommt,
cooles Package.
Voll. Und man kommt auf den Berg auf, ohne Gefahr, mit der Gondel.
Mit der Gondel.
Und kann oben aussteigen. Das Einzige, wo ihr dann für euch selber verantwortlich seid, ist, wenn es schönes Wetter ist, das Gesicht einzucremen und wenn es kalt ist, warm anzuziehen.
Das wäre eigentlich auch cool. Macht ihr so Podcast am Berg Care-Pakete.
Stimmt,
Sonnencreme.
Mit Daunenjacken und Sonnencreme.
Nein, nicht lustig. Aber wir freuen uns auf eure Bezugnahmen. Schreibt uns gern. Die Umfrage stellen wir ein. Zum Thema
Login.
PC. Und was haben wir noch? Nächste Woche sind wir bei Ö3. Dir stehen jetzt die Haare zu Balge. Was hast du jetzt gemacht nach dieser Folge?
Wahrscheinlich war ich wieder zerrissen, weil ich als Patriarchalstrukturverteidiger da stehe.
Ja, oder
ich, das,
weil ich zu...
Obwohl ich das nicht bin oder fühle.
Na, jetzt.
Nur gibt es halt Perspektiven.
Genau.
Ja.
Man darf ja manchmal auch die Perspektive wechseln oder einen anderen Blick drauf werfen. Habt eine schöne Woche und wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.